Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Petra Enzminger, Mikrofon, herzlich willkommen. Sie haben es gerade gehört in den Nachrichten, die Zahl der Erdbebenopfer ist auf mehr als 25.000 gestiegen. Wir blicken in die betroffenen Gebiete in Syrien und der Türkei. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation hat sich im syrischen Aleppo heute ein Bild von der Lage gemacht. Und die Situation in der Türkei, die ist so angespannt, dass Hilfsteams aus Sorge vor Tumulten ihre Arbeit vorübergehend ausgesetzt haben. In Deutschland wird darüber diskutiert, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden sollte. Eine Petition ist da im Umlauf, mit der Verhandlungen gefordert werden. Darüber berichten wir und blicken auf den Endspurt vor der Berliner Abgeordnetenhauswahl morgen. Wie ist da die Stimmung in der Hauptstadt vor dieser Wiederholungswahl, erfahren Sie. Zum Abschluss dieser Informationen am Abend die Sportberichte und um Antwerpens Diamantenviertel, 20 Jahre nach dem großen Raub, geht es in unserem Hintergrund ab 20 vor 7. Nur wenige Hilfsgüter sind bislang in den Nordwesten Syriens gelangt. Da schauen wir zuerst hin, obwohl sie dort ja dringend benötigt werden. Die politische Situation in Syrien, die erschwert aber die Lieferungen. Hilfe ist unterwegs, so berichtet jetzt Thilo Spantl, der am Nachmittag eine Pressekonferenz der Weltgesundheitsorganisation in Aleppo verfolgt hat. Die WHO hat dort zur massiven Ausweitung der Erdbebenhilfe in Syrien aufgefordert.
Medikamente, Nahrung, Decken und medizinisches Equipment. Seit Tagen werden sie im Norden Syriens für die Opfer des Erdbebens dringend benötigt. Nun sollen die Hilfsgüter endlich auf dem Weg sein, berichtet Richard Brennan, Regional Emergency Director bei der Weltgesundheitsorganisation.
15 to 20 metric tons of supplies ready to go in. We've got another air shipment due to arrive, I think of between 30 and 35 metric tons.
15 bis 20 Tonnen Material der WHO würden bereitstehen. 30 bis 35 weitere Tonnen Hilfsgüter seien unterwegs in den Norden Syriens, in die vom Assad-Regime kontrollierten Gebiete. Die Verwüstung durch die Erdbeben sei enorm. Viele Krankenhäuser seien betroffen, die Gesundheitsversorgung enorm eingeschränkt, beschreibt Ahmed El-Mandhari, Regional Director der WHO, bei der heutigen Pressekonferenz. Bei unseren Besuchen im Katastrophengebiet haben wir Menschen getroffen, denen es an Diabetes-Medikamenten fehlt, kranke Kinder, viele Schwerverletzte. Die Menschen müssen in kleinen Zelten schlafen, es wird dringend Hilfe benötigt.
Small tents, you know, sleeping together, so the needs.
Gelitten hätten unter dem Erdbeben auch die vielen Geräte in den Krankenhäusern der Region. Viele der sensiblen Maschinen seien durch die Erschütterungen beschädigt worden, nicht mehr funktionstüchtig. Solche teils hunderte Kilo schweren Geräte sind nicht leicht zu ersetzen in einem Bürgerkriegsland wie Syrien. Der 12 Jahre dauernde Krieg hätte die Gesundheitsversorgung enorm mitgenommen, beschreibt Ahmed El-Mandhari. Viele Krankenhäuser sind zerstört und die, die es noch gibt, denen fehlt es an Equipment, Mitarbeitern und Medikamenten. Nun also ist Hilfe von der Weltgesundheitsorganisation unterwegs, doch bisher wohl nur in die vom Assad-Regime kontrollierten Gebiete. Für Ahmed El-Mandhari ist es an der Zeit, dass den Menschen in Nordsyrien geholfen werde. Die ganze Welt hat mit ansehen können, wie Syrer und Syrerinnen in den letzten 12 Jahren leiden mussten wegen des Krieges. Aber genug ist genug. Das muss die Welt jetzt verstehen. Genug ist genug.
Genug ist genug. Thilo Spantl über den Aufruf der WHO und auch die Lage im türkischen Katastrophengebiet ist weiterhin dramatisch. Viele tausend Tote nach dem Erdbeben dauert die Suche nach Verschütteten noch an, wobei die Arbeit im türkischen Katastrophengebiet in Teilen von den Hilfskräften jetzt eingestellt worden ist, zumindest vorübergehend. Was dazu bekannt ist, hören Sie im Beitrag von Pia Mazurczak, die die Lage in der betroffenen Region in der Türkei schildert. Wasser und Lebensmittel sind dort knapp, die Lage angespannt und gereizt.
Die Sicherheitslage in der Provinz Hatay habe sich verschlechtert. Das teilten das Technische Hilfswerk und der deutsche Zweig der Hilfsorganisation ISA am Samstag mit. Deshalb habe man die Rettungsmaßnahmen in Hatay vorerst unterbrochen. Was konkret vorgefallen sein soll, bleibt im Moment unklar. Katharina Garecht für das THW vor Ort sagt:
Wir haben auch nur Berichte gehört, dass es zu verschiedenen Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Gruppen in der Stadt gekommen ist, dass auch Schüsse gefallen sind. Aber direkt haben wir da jetzt selbst nichts mitbekommen.
Unbestätigten Berichten zufolge könnte die türkische Armee mit Schusswaffen gegen Plünderer vorgegangen sein. Ob darin die Ursache der Sicherheitswarnungen liegt, ist im Moment unklar. Weder das THW noch das Team von ISA seien selbst bedroht worden, betonen beide Organisationen. Das gelte auch für die Rettungskräfte des österreichischen Bundesheers, so ein Sprecher. Mittlerweile seien zwei Hundeführer des Bundesheers unter Begleitung der türkischen Armee bereits wieder mit ihren Tieren im Einsatz. Das THW und ISA wollen vorerst im Basislager in Kırıkkale bleiben, bis der türkische Katastrophenschutz die Lage als sicher einstufe. Man werde aber das Team mobilisieren, wenn es eine bestätigte Meldung über eine verschüttete Person gebe, der man helfen könne, sagte Katharina Garrecht vom Technischen Hilfswerk. Zuletzt habe es aber immer weniger solcher Meldungen gegeben, erklärte der Sprecher von ISA, Stefan Heine.
Der Bericht von Pia Mazurczak. Die Situation im türkisch-syrischen Grenzgebiet also bleibt dramatisch und wie schon genannt wurden mehr als 25.000 Tote inzwischen bestätigt und weitere tausende Opfer werden unter den Trümmern noch befürchtet. Diejenigen, die das Erdbeben vor fast einer Woche überlebt haben, die müssen versorgt werden. In Antakya, ganz im Süden der Türkei am östlichen Rand des Mittelmeers, hat das Erdbeben so gut wie alle Häuser zerstört. Überlebende flüchten sich in Notbehausungen. Uvolüp hat eine kleine Familie dort in ihrer Notunterkunft besucht. Die Eltern versuchen sich und ihr Baby so gut wie möglich es geht vor Kälte und Nässe zu schützen.
Die kleine Dünja rudert mit den Ärmchen in der Luft herum. Ihr Vater Erbil hält sie fest. Erbil und mehr als 30 andere leben zurzeit in Gewächshäusern für Tomaten hinter ihren Häusern. Genau genommen hinter den Trümmern ihrer Häuser am Rand von Antakya. Der Boden dort ist schlammig von Schnee und Regen. Immer wieder schwankt alles durch die unzähligen Nachbeben. Sie haben die drei Gewächshäuser leergeräumt. Eigentlich sind es nur ein paar Plastikplanen über dünnen Stangen. Irgendwo haben sie Öfen aufgetrieben. Ein heißes Ofenrohr führt nach draußen. Es ist gefährlich, aber besser als die Kälte. Und mehr haben sie halt nicht, sagt Dünyas Mutter Tuce. Unser größtes Problem ist, dass nicht genug Zelte geliefert werden. Meine größte Sorge ist, dass mein Baby krank wird, weil wir hier alle zusammenhausen. Aber mittlerweile können wir uns um sowas nicht mehr kümmern. Kümmern müssen sie sich darum, weiterzuleben, irgendwie. Auf dem Boden unter den Planen liegen einige Holzpaletten bedeckt mit Pappe. Ein paar Decken und Kissen haben sie noch. Aus ihren Häusern können sie nichts mehr holen, sagt Dünyas Vater Erbil entschieden. Ich habe ein 8 Monate altes Baby. Ich habe Angst, in mein Haus zurückzukehren. Selbst um den Preis, dass ich auf der Straße lebe, kann ich nicht wieder rein. Es fällt auseinander, es steht schief. Ich weiß nicht, was noch geschehen wird. Es heißt, wir werden 4 Monate lang kein Wasser und Strom haben. Es gilt der Ausnahmezustand. Ein Ausnahmezustand, das ist es für Erbil, seine kleine Familie und die anderen hier. Mit dem Beben hat für sie eine neue Zeit begonnen. Nur einordnen können sie noch nicht, meint Tuce. Wir haben kein Zeitgefühl mehr. Wir werden wach, dann essen wir das, was wir noch haben, plaudern, schauen über unsere Handys nach, wer wohl noch gestorben ist. Ich habe viele Todesnachrichten erhalten. Dann essen wir wieder was eher Ungesundes und gehen wieder schlafen. Brot und Wasser bringt man ihnen vorbei. Mehr Hilfe hat sie noch nicht erreicht, sagen sie. Sie würden sich gern selbst helfen, aber auch das geht vorerst nicht, meint Erbil. Wir können nichts kaufen, weil sie Bargeld von uns wollen. Wir haben kein Bargeld. Ohne Internet kann man nicht mit Kreditkarte zahlen. Überweisungen gehen auch nicht. Wir haben alles im Haus zurückgelassen und sie wollen Bargeld, das wir nicht haben. Die Banken sind geschlossen, Geldautomaten funktionieren nicht. Ohne Bargeld bekommen sie auch keinen Treibstoff mehr für den Generator. Noch 2 Tage, meinen sie, dann haben sie keinen Strom mehr. Sie wollen weg aus Antakya, aber sie wissen noch nicht wie. Versprochene Busse kommen nicht an, einige Straßen sind gesperrt. Erbils Schwester Cidem bringt es für sie alle auf einen Punkt. Wir fühlen uns wie in einer Falle. Aus der versuchen sie sich nun selbst zu befreien. Cidem hat Freunde in Çanakkale im Westen des Landes. Dort wollen sie hin, wenn das Geld ankommt, das Freunde ihr mit Hilfstransporten mitschicken, damit sie Benzin kaufen können. Erbil, Tuce und die kleine Dünya kommen dann mit. Sie wollen alles hinter sich lassen, sagt Tuce, auch wenn es schwer fällt. Mein Zuhause und meine Familie werden hier bleiben. Es wird sehr schwer für mich, das alles zurückzulassen.
Nur raus, also alles hinter sich lassen. Uwe Lüb über die Lage in Antakya. Aber wo können die Überlebenden des Erdbebens hin? Manche vielleicht nach Deutschland. Die Bundesregierung plant jedenfalls Visaerleichterungen für Betroffene in der Erdbebenregion. Sie sollen zu ihren Angehörigen nach Deutschland reisen können. Nina Amin.
Türkische oder syrische Familien in Deutschland sollen ihre engen Verwandten aus der Katastrophenregion unbürokratisch zu sich holen können, bestätigte ein Sprecher von Bundesinnenministerin Faeser dem ARD-Hauptstadtstudio. Mit regulären Visa, die schnell erteilt werden und 3 Monate gültig sind. Zuerst hatte das die Bild am Sonntag berichtet. Laut Innenministerium soll die Visaerteilung gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt möglich gemacht werden. Ziel sei es, den Menschen in Deutschland ein Obdach und medizinische Behandlung zu geben. Am Freitag konnte das Auswärtige Amt noch keine konkreten Zusagen machen. Eine Sprecherin betonte lediglich, die Visaerteilung sei eine komplexe Angelegenheit. Es müsse geklärt werden, ob die Personen, die nach Deutschland geholt werden sollen, über einen Pass verfügen und wie sie das nötige Visum bekommen können.
Nina Armin berichtete. Fast ein Jahr Krieg gegen die Ukraine. Die Angriffe halten unvermindert an. Auch der Raketenbeschuss auf das Energienetz, der geht weiter. Mehrere Wärme- und Wasserkraftwerke sind laut staatlichem Energieversorger getroffen worden. Erneut mussten Notreparaturen ausgeführt werden. Besonders schwierig ist demnach die Lage im Gebiet Charkiw in Deutschland. Wird derweil weiter über Waffenlieferungen debattiert und über einen Waffenstillstand. Da ist eine Petition im Umlauf, mit der Verhandlungen für einen Waffenstillstand gefordert werden und die von einer Reihe prominenter Persönlichkeiten bereits unterzeichnet wurde. Frank Kapellan.
An die 150.000 Menschen sollen die Petition für einen Waffenstillstand bereits unterschrieben haben. Das von der Feministin Alice Schwarzer und der linken Politikerin Sarah Wagenknecht angestoßene Manifest für Frieden löst heftige Diskussionen aus. Spätestens wenn die ukrainischen Streitkräfte die Krim angreifen sollten, werde Putin zu einem maximalen Gegenschlag ausholen, wird darin gewarnt. Die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann teilt diese Sorge. Die Theologin gehört zu den Unterzeichnern. Am Morgen fordert sie die Politik im Gespräch mit unserem Sender dazu auf, aus der rein militärischen Logik herauszukommen.
Ich denke, es könnte massive gesamteuropäische Initiativen geben, zum Waffenstillstand zu kommen. Ich meine, selbst der amerikanische General Milley hat gesagt, es wird eine Pattsituation geben, die lange, lange dauern kann. Und das kann doch kein Mensch wollen, dass dieser Krieg noch Jahre dauert. Da müsste Fantasie da sein. Wie können wir diplomatisch andere Wege finden?
Oleksiy Makiev mag dem nicht folgen. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks unterstreicht der ukrainische Botschafter in Berlin, Präsident Selenskyj habe schließlich einen Friedensplan vorgelegt, doch in Moskau gebe es bisher keinerlei Bereitschaft zu Verhandlungen.
Frieden fällt nicht vom Himmel. Frieden muss erkämpft werden. Wir haben kein Zeichen dafür, dass Russland irgendwie interessiert ist, den Frieden zu erreichen. Was sie wollen, dass Ukraine als Land nicht mehr existiert.
Mit Blick auf weitere Waffenlieferungen für die Ukraine mahnt die deutsche Außenministerin allerdings zur Vorsicht. Es geht hier nicht um Spielzeug, es geht um schweres Kriegsmaterial, unterstreicht Annalena Baerbock im Tagesspiegel. Es gilt immer sorgfältig abzuwägen, wie wir bestmöglich Leben schützen können, betont die Grünen-Politikerin. Kampfjets sind kein Thema, versichert Baerbock. Entscheidend sei nun, dass bisherige Entscheidungen auch zügig umgesetzt würden. Ähnlich hatte sich auch der grüne Parteivorsitzende Omid Nuripur geäußert.
Ich wäre sehr froh und dankbar, wenn wir beschleunigen könnten die Lieferung der Kampfpanzer. Da wären wir schon einen Schritt weiter.
Auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hält nichts von der Kampfjet-Debatte. Die FDP-Abgeordnete fordert die Bündnispartner dazu auf, erst einmal die versprochene Bereitstellung von Leopard-Kampfpanzern umzusetzen. Vermutlich wird jetzt manchem klar, dass Panzer zu liefern auch eine logistische Herausforderung bedeutet, erklärt Strack-Zimmermann gegenüber der Rheinischen Post.
Wir bemühen uns jetzt, dass viele andere, die sich in der Vergangenheit ja gemeldet haben, jetzt diesen Finger aufzweigen, auf praktische Taten folgen lassen.
Hatte Olaf Scholz nach dem EU-Gipfel in Brüssel erklärt. Dem Kanzler war zunächst Zögerlichkeit bei der deutschen Kampfpanzerentscheidung vorgehalten worden. Nun muss der Sozialdemokrat erkennen, dass einige europäische Partner offenbar nur sehr vage Zusagen gemacht haben. haben. Im sogenannten Rammstein-Format in der Gruppe der Ukraine-Unterstützer soll die Frage am Dienstag wieder diskutiert werden. Auch die NATO-Verteidigungsminister werden sich dann mit den Leopard-Lieferungen beschäftigen. Zwei Bataillone, ausgestattet mit modernen Leopard 2, waren der Ukraine zugesichert worden. Das wären fast 90 Panzer.
Frank Kapellan über die Debatten rund um die Unterstützung der Ukraine. Lange Schlangen vor den Wahllokalen, Stimmabgaben bis weit nach 18 Uhr. So war es im September 2021 bei der vergangenen Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Pannen, Peinlichkeiten und die Folge. Morgen wird die Wahl wiederholt. Dass neu gewählt werden muss, kann auch die politischen Verhältnisse natürlich verändern. Rot-Grün-Rot, wird es das noch nach der Wiederholungswahl geben? Claudia van Laak über den Endspurt im Berliner Wahlkampf.
Grauer Himmel, Nieselregen, 6 Grad. So manche Wahlkämpferin, so mancher Wahlkämpfer dürfte nach 3 Monaten Winterwahlkampf die Nase voll haben von kalten Füßen, zugigen Infoständen und durchgeweichten Flyern. In 4 Berliner Bezirken hat die regierende Bürgermeisterin und SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey heute noch einmal für sich geworben. Getreu ihrem Motto:
Für mich ist das Vorortsein, das Präsentsein vor Ort entscheidend wichtig, wenn es darum geht, wie man gute Politik macht. Gute Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit.
Die SPD hat im Gegensatz zu ihrer politischen Konkurrenz nicht zu einer großen Abschlussveranstaltung geladen. Die Grünen fuhren gestern Abend ihre Prominenz auf. Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Im Kino International, ab nächster Woche wieder Berlinale Kino, ging es um James Bond und natürlich um das Wahldebakel beim letzten Mal. Baerbock konnte dem sogar etwas Gutes abgewinnen.
Jedenfalls machen wir hier mit dieser Wahl deutlich, was Demokratie ausmacht. Nämlich auch einzugestehen, wenn man Fehler macht. Festzustellen, auch in unserem Land haben wir eine Wahl durchgeführt, wo es nicht alles korrekt zugegangen ist. Und dann haben wir die Stärke, nicht einfach darüber hinwegzugehen, sondern so nervig das ist, dann wird diese Wahl wiederholt.
Berlins grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch, sie will Franziska Giffey ablösen, klagte über einen harten und aggressiven Wahlkampf. Mit ihrer Verkehrspolitik weg vom Auto stand die grüne Mobilitätssenatorin im Zentrum der Angriffe von CDU, FDP und AfD. Bettina Jarasch gestern Abend:
Was ich nicht verstehe, ist, dass in den letzten Wochen im Wahlkampf so viel politische Stimmen unterwegs waren, um Angst vor jeder Art von Veränderung zu machen. Denn wir müssen Berlin ein Stück weit verändern, denn wir wollen gut in dieser Stadt zusammenleben, auch in Zukunft. Und wenn die Welt sich verändert, dann müssen auch wir unsere Stadt verändern, damit sie eine gute Zukunft hat.
Die Christdemokraten setzen aufs Auto und auf eine Wechselstimmung in der Hauptstadt. Seit Silvester führen sie die Umfragen an. Zum Abschluss des Wahlkampfes hatte die CDU ins Adenauerhaus geladen. Parteichef Friedrich Merz lobte die Berliner Parteifreunde für ihren Einsatz.
Was ihr hier hingelegt habt als Wahlkampf, was da gemacht worden ist, einschließlich der ganzen Wahlkampf-Slogans, das war das Beste, was die CDU Deutschlands in den letzten Jahren gesehen hat. Herzlichen Glückwunsch an die Berliner CDU.
Berlin feiern, Senat feuern, plakatierten die Christdemokraten. Oder Berlin, lass dir das Auto nicht verbieten. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner will regierender Bürgermeister werden, nach fast 22 Jahren SPD an der Spitze des Senats.
Es geht einzig und allein darum, der CDU einen klaren Regierungsauftrag zu geben. Es geht darum, der CDU den Auftrag zu geben, eine neue Regierung für diese Stadt zu bilden.
Möglich wäre das in einer Deutschlandkoalition, sollte der FDP der Wiedereinzug ins Parlament gelingen, was ungewiss ist. SPD-Landeschefin Franziska Giffey will regierende Bürgermeisterin bleiben.
In schwerer See, da wechselt man nicht den Steuermann, auch nicht die Steuerfrau. Und deswegen ist das ganz klar unser Fokus.
Vorhersagen sind noch schwieriger als sonst, könnte doch die Beteiligung an der Wiederholungswahl ausgesprochen niedrig sein. Die Wettervorhersage für morgen: grauer Himmel, Nieselregen, 6 Grad.
Morgen wird in Berlin also noch einmal gewählt. Claudia van Laak über die Stimmung am Vortag und wir informieren und analysieren in unserer Wahlsondersendung morgen Abend ausführlich den Verlauf und das Ergebnis. In Deutschland wird das Renteneintrittsalter von 65 Jahren stufenweise auf 67 Jahre angehoben. In Frankreich plant die Regierung die schrittweise Anhebung von 62 Jahren auf 64 Jahre und stößt damit auf großen Widerstand. Julia Borutta hat das heute in Paris verfolgt. Zum vierten Mal haben die Gewerkschaften zu landesweiten Aktionen aufgerufen und dem Aufruf sind wieder Zehntausende gefolgt.
Die Gewerkschaften haben die Zähne gezeigt. An diesem vierten landesweiten Protesttag, an dem wie erhofft viele Menschen auf die Straße gingen, die bisher nicht demonstriert hatten, kündigten sie die nächste Eskalationsstufe an. Der Ball liegt im Feld des Präsidenten und seiner Regierungsmehrheit. Von ihnen hängt es ab, ob sich der Protest verstärkt und ausweitet oder ob sie selbst wieder zur Vernunft kommen, sagte der Chef der weit links stehenden Gewerkschaft CGT, Philippe Martinez. Sollte die Regierung die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre nicht zurücknehmen, werde man das Leben im Land anhalten und alles blockieren, so Martinez. Und zwar ab dem 7. März, dem Tag, an dem die Rentendebatte im Parlament offiziell beendet sein wird und die Reform erstmals im Senat diskutiert werden soll. Diese Ankündigung zu Beginn der heutigen Proteste kam bei den gewerkschaftlich organisierten Demonstrierenden gut an. Etwa bei Fabrice, der als Mitglied der Force Ouvrière in Rennes protestierte. Die Regierung kapiert's nicht und will nicht hören. Diese Leute sind taub und blind, also muss man ihnen die Augen öffnen. Durch ein echtes Kräftemessen. Und das heißt Streik. Demonstrationen sind ja schön und gut, aber ein Generalstreik wird sie einknicken lassen. Entscheidend für den weiteren Verlauf der Rentendebatte im Parlament dürfte sein, ob sich das Linksbündnis NUPES zu Herzen nimmt, was Gewerkschaftsführer Martinez heute kritisierte. Er forderte die linken Abgeordneten explizit dazu auf, einen Großteil ihrer tausenden Änderungsanträge zurückzuziehen. Denn diese haben bisher dafür gesorgt, dass die Debatte im Parlament nur schleppend verläuft. Geht das so weiter, könnte es passieren, dass über den besonders umstrittenen Artikel 7 der Reform die Erhöhung des Renteneintrittsalters gar nicht mehr im gesteckten Zeitrahmen abgestimmt werden kann.
Proteste gegen die Rentenpläne in Frankreich. Der Beitrag war das von Julia Borutta. Er galt als streitbarer Politiker und war bis ins hohe Alter noch politisch aktiv. Hans Modrow, der frühere Regierungschef der DDR, ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Beate Dietze blickt auf sein politisches Leben zurück.
Bis zum Schluss hat Hans Modrow fest an eine Zukunft für den Sozialismus geglaubt. 17-jährig war der gelernte Maschinenschlosser im Zweiten Weltkrieg zum Volkssturm eingezogen worden, in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten und von dort als überzeugter Kommunist zurückgekehrt. Modrow trat in die SED ein, machte dort schnell Karriere. 1973 schickte ihn Erich Honecker nach Dresden. Dort war Modrow 16 Jahre lang erster Sekretär der SED-Bezirksleitung. Andreas Graf, damals ein enger Mitarbeiter Modrows, erinnert sich.
Hans war an alle Fragen interessiert, die Menschen letztendlich auf der Straße auch bewegten. Und er hat diese Stimmung, die er da aufgefangen hat, nicht nur für sich behalten, sondern er hat das auch gegenüber dem Politbüro benannt.
Was ihn von anderen SED-Spitzenkadern unterschied, war seine Volksnähe. Modrow wohnte nicht abgeschirmt in einem Häuschen, sondern in der Platte.
Also er hat gelebt, so wie jeder andere auch, und wollte auch immer so einer bleiben. Und er hat sich, ob er mit der Straßenbahn gefahren ist oder ob er ins Geschäft einkaufen gegangen ist, sich so bewegt wie jeder andere Mensch auch.
Modrow galt als Reformer, als Hoffnungsträger, weil er entgegen der Politbürolinie der Perestroika der Sowjetunion viel Sympathie entgegenbrachte.
Er ist ja nicht umsonst als der Gorbatschow der DDR genannt worden.
Doch den starken Reformer sieht Frank Richter, einst Mitglied der Gruppe der 20 und ehemaliger Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen, in Modrow nicht.
Aber man muss ihm nachsagen, dass er in Dresden mit dafür gesorgt hat, dass aus der Eskalation und aus der Spirale der Gewalt ein Austritt möglich wurde und dass hier im Herbst 1989 relativ schnell dann doch friedliche Verhältnisse eintraten und der Reformprozess in vernünftige Bahnen geriet.
Nach dem Mauerfall wurde Modrow Ministerpräsident der DDR für ganze 4 Monate. Er kämpfte zunächst für einen sozialistischen Staat und gegen die Wiedervereinigung.
Ich gehe davon aus, dass wir zwei unabhängig voneinander existierende souveräne deutsche Staaten haben und deren Existenz sich im Interesse des europäischen Friedens auch fortsetzen sollte.
Doch später lenkte Modrow ein und arbeitete mit Vertretern des Runden Tisches zusammen. In den 90er Jahren musste er sich mehrfach vor Gericht verantworten und wurde schließlich als einziger DDR-Funktionär wegen Wahlfälschung verurteilt. Von 1990 bis 1994 saß Modrow für die PDS im Bundestag.
Ich habe hier sehr viel gelernt. Ich habe im Rahmen meiner Fraktion auch manches mit bewegen können. Ich gehe dort weg mit dem Gefühl, es waren interessante, schöne Jahre.
Resümierte der damals 76-Jährige. 1999 wurde er ins Europaparlament gewählt. Dennoch wurde es in diesen Jahren deutlich ruhiger um ihn. Bis zu seinem Tode lebte Modrow in Berlin.
Der frühere DDR-Regierungschef Hans Modrow ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Beate Dietzte blickte auf sein Leben zurück. Und um gleich 18.35 Uhr schauen wir auf den Sport. Bundesliga 20. Spieltag. Marina Schweizer ist im Studio.
Ja, und kein einziges Unentschieden heute. Und praktisch alle Teams, die gerade einen Lauf haben, konnten den fortsetzen. Tabellenführer ist Bayern München und der hat zu Hause gegen den Abstiegskandidaten aus Bochum gewonnen. Ein Spiel, das nicht ganz so eindeutig war wie das 3:0-Ergebnis. Thomas Kattenbeck.
41 Minuten lang hielten die Bochumer richtig gut mit. Dann fabrizierte Abwehrspieler Janko einen solch katastrophalen Abspielfehler, dass Thomas Müller fast keine andere Möglichkeit mehr hatte, als das 1:0 für die Bayern zu erzielen. Bochum spielte auch in der zweiten Halbzeit ordentlich, aber mit dem 2:0 durch Kingsley Coman in der 64. Minute war die Partie entschieden. Gnabry erhöhte per Foulelfmeter noch auf 3:0.
Borussia Dortmund musste als Favorit auswärts ran bei Aufsteiger Werder Bremen und behält den Anschluss an die Tabellenspitze mit einem 2:0-Sieg. Olaf Rathje.
Die Siegesserie von Borussia Dortmund geht weiter. Auch im ausverkauften Bremer Weserstadion jubelte nach hart umkämpften 90 Minuten am Ende schwarz-gelb. Das 1:0 erzielte Dortmunds Flügelspieler Jamie Bynoe-Gittens nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung in der 67. Minute. Die Entscheidung fiel dann 5 Minuten vor dem Ende, als der gebürtige Bremer Julian Brandt einen Dortmunder Konter zum 2:0 abschließen konnte. Der BVB gewinnt damit auch sein 5. Bundesligaspiel in Folge. Werder muss sich nach zuletzt 2 Siegen in Serie erstmals wieder geschlagen geben.
Und wenn wir schon bei Serien sind, dann ist das Ergebnis des Baden-Württemberg-Duells zwischen Freiburg und Stuttgart das Exempel für diesen Spieltag. Detlef Lindner.
Der SC Freiburg gewinnt auch das 6. Spiel hintereinander gegen den VfB. Stuttgart bleibt unter Trainer Bruno Labbadia weiter in der Liga ohne Sieg. Dabei war das eine gute Leistung des VfB, der stark verteidigte, etliche Chancen ausließ und durch den herausragenden Führich mit einem tollen Schuss mit 1:0 in Führung ging. Pechvogel der Partie war aber Stuttgarts Abwehrspieler Sagadou, der für 2 Strafstöße gegen Gregoritsch und Doan verantwortlich war. Nach gründlichem Videocheck durfte Griffo 2-mal antreten und beide Elfmeter sicher zum 1:1 bzw. zur 2:1 Führung verwandeln.
Und auch für Hoffenheim geht es so weiter wie bisher. Eine 1:3 Heimniederlage gegen Leverkusen. Philipp Sommer.
Pellegrino Matarazzo bringt Hoffenheim nicht auf Kurs. Das 1:3 gegen Bayer Leverkusen beim Debüt des neuen Coaches über weite Strecken ernüchternd für die TSG. Bayer klar besser. Und schon nach 6 Minuten vorne durch Robert Andrich. 2 rasante Konter über Jeremy Frimpong besiegelten dann Bayers Sieg. 2 Minuten nach der Pause bediente Frimpong Diaby. 9 Minuten später durfte Loschek einschieben zum 0:3. Stanley Nsokis Ehrentreffer konnte die 11. Pflichtspielniederlage in Folge für Hoffenheim nicht verhindern.
Und Mainz gewinnt zu Hause 3:1 gegen Augsburg. Im thüringischen Oberhof findet seit dieser Woche die erste Biathlon-WM in Deutschland seit 2012 statt. Im Nebel heute das Sprintrennen der Männer, bei dem die Deutschen nicht vorne mitmischen konnten. Thomas Kunze.
Dieser WM-Sprint von Oberhof war eine komplett norwegische Veranstaltung. Angeführt von Johannes Thingnes Bø landeten 5 Norweger unter den besten 6 Biathleten. Gold ging an Johannes Thingnes Bø vor seinem Bruder Tarjei und Stola Holm-Lagreid. Die läuferische Dominanz dabei war beängstigend. Für die deutschen Männer lief es durchwachsen. Johannes Kühn und Justus Strelo verließen das Stadion fröhlich. Kühn wurde 8. Strelo holte sich bei seinem WM-Debüt Rang 12. Extrem enttäuschend verlief das Rennen für Benedikt Doll. Doll kam mit dem Nebel am Schießstand nicht zurecht, musste 5-mal in die Strafrunde und landete am Ende jenseits der besten 50. Sein Rückstand zur Spitze fast 3 Minuten.
Und zu dieser WM in Oberhof gleich nach 19.10 Uhr hier im Deutschlandfunk ein Interview mit dem thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow über den Stellenwert dieser WM und die Investitionen, die es gegeben hat. Auch die alpinen Skisportler haben gerade ihre WM in Frankreich. Nach der vergebenen Chance auf eine Abfahrtsmedaille war Kira Weidle besonders enttäuscht, berichtet Erich Wartusch.
Brutal enttäuscht schrie Kira Weidle ihren Frust Richtung Schnee im Zielbereich. In diesem Moment war klar, dass sie keine Medaille in ihrer Lieblingsdisziplin geholt hat. Weidle ließ schon nach dem Start Zeit liegen und hatte kurz vor dem technisch schwierigen Teil schon ordentlich Rückstand auf die Spitze. Das konnte sie nicht mehr aufholen. Am Ende war es Rang 8. Emma Eicher, die zweite Deutsche, schied aus. Sofia Goggia, die Topfavoritin aus Italien, wurde im Ziel wegen eines Fahrfehlers disqualifiziert. Ihr erstes WM-Gold holte die Schweizerin Jasmin Flory.
Und beim Skisprung-Weltcup in Lake Placid hat gerade Andreas Wellinger den ersten Platz geholt. Sein vierter Karrieresieg im Weltcup. Und beim Heimweltcup in Winterberg waren die deutschen Rodlerinnen und Rodler nicht zu schlagen. Vize-Weltmeister Max Langenhahn feierte im Einsitzer seinen dritten Weltcupsieg in Folge. Und auch im Doppelsitzer standen mit Tobias Wendel und Tobias Ahlt bei den Männern und Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal bei den Frauen zwei deutsche Teams ganz oben auf dem Podest.
Die Informationen aus dem Sport waren das heute mit meiner Kollegin Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Ich verweise noch auf unseren Kommentar nach 19.05 Uhr. Da geht es um die Lage in Syrien nach dem schweren Erdbeben und die ausbleibende bzw. ungenügende Hilfe für das Land. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Samstagabend.